jedermanns Sache, ne? Direkt so einen gebratenen Fisch da morgens zu essen. Nach diesem Frühstück nimmt Jesus Petrus beiseite und sie machen einen Spaziergang. Also die sitzen nicht irgendwo, sondern machen einen Spaziergang. Und nur Jesus und Petrus, ein bisschen mit Abstand, geht Johannes hinter den beiden her. Und so ist es auch manchmal so, dass es so ganz spezielle Momente gibt des Gesprächs, wo Jesus Dinge anspricht, die ihm auf dem Herzen liegen, zwischen ihm und uns, zwischen ihm und dir und mir. Es gibt Dinge, die möchte Jesus ganz persönlich mit uns besprechen, und es gibt diese Herzensspaziergänge, so möchte ich sie mal nennen, für uns dann. Es scheint so eine etwas spröde Unterhaltung zu sein, wenn man das so nachliest, relativ wenige Worte und doch sehr tiefgehende und bedeutende Worte. Das ist ja, manchmal kennt man das ja vom Gebet, eigentlich ist das ja so eine Mischung von, wie soll man das sagen, man redet etwas, aber man weiß auch, dass es eigentlich gar nicht gesagt werden musste. Also ist manchmal so ein Ineinander bei diesen Herzensgebeten. Das Entscheidende ist der Kontakt von Herz zu Herz. Es steckt unglaublich viel drin in diesem Gespräch. Man könnte eine ganze Predigtreihe dazu halten. Ich kann heute nur ein paar Schlaglichter setzen. Und die Bibelgelehrten, die werden dann hinterher sagen, also warum hast du da nichts zu gesagt? Ich beschränke mich auf die Hauptfrage, Jesu an Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und ich dachte, ist das nicht überhaupt schon überhaupt eine erstaunliche Frage, die ein Gott, Gottes Sohn, an Menschen stellt? Er fragt zuerst nach der Liebe zu ihm, und ist nicht erstaunlich, dass er überhaupt fragt? Ein Gott, der könnte doch auch ganz anders mit uns reden. Zack, zack, mach das und mach das, ne? Aber er fragt, und er fragt nach Liebe. Das gibt es in keiner Religion. Nirgendwo. Für einen Moslem ist das völlig fremd. Sage ich nicht, um die irgendwie anzuschwärzen, sondern es ist völlig fremd. Ergebenheit vor dem Schicksal und vor der Macht, ja, aber Liebe. Der Gott, der die Liebe ist und Petrus liebt, fragt Petrus und dich und mich nach seiner, nach deiner, nach meiner Liebe zu ihm. Es geht Jesus nicht um blinden Gehorsam, sondern dahinter ist die Sehnsucht nach Einswerden mit ihm. Und zwar nicht irgendwie so ein bisschen mal ein bisschen Freundschaft und tralala, sondern so wie er eins mit dem Vater war und in Ewigkeit ist, so möchte er mit uns eins werden. Es ist die Einheit der Liebe, die zwischen Vater und Sohn war und die dazu führte, dass er auf die Erde kam. Und jene Einheit soll auch mit uns sein, wenn wir in die Welt gesandt werden. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und deswegen muss die Liebe geklärt werden, weil die Sendung Jesu geschah aus Liebe. Deswegen ist die Grundlage für alles, eigentlich für die ganze christliche Existenz, diese Frage, hast du mich lieb? Es ist eine Frage an die ganze Kirche, an jeden einzelnen Christen. Und was antwortest nun du auf die Frage, Jesu, hast du mich lieb? Wir merken nochmal, das ist eine andere Fragestellung als, gibt es einen Gott oder wie auch immer. Es ist, hier geht es, man weiß um ihn und jetzt geht es um die Frage, hast du mich lieb? Wie würdest du antworten? Wie hast du geantwortet? Frage ich jetzt nicht ab, mache es zwischen Gott und dir aus. Sagst du wie Petrus, ja Herr, du weißt ja alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Oder bist du dir nicht so sicher? Vielleicht geht es dir so, wie ich es las in einem seelsorgerlichen Gespräch, in dem ein schon älterer Christ sagte, O Herr, du weißt ja alle Dinge du weißt, dass ich dich nicht lieb habe. Du kennst mich doch. Du kennst die Kälte, die Härte und die Gleichgültigkeit meines Herzens dir gegenüber. Ach, es ist schrecklich. Könnte das ein Aspekt auch der Antwort sein? Und ich möchte dem nochmal nachgehen, was soll ein Christ tun, der auch so empfindet oder das auch in seinem Herzen entdeckt? Der Seelsorger, der die Ehrlichkeit und Not hinter diesen Worten spürte, es gibt ja auch eine andere Gleichgültigkeit, wo man wirklich nichts mit Gott mehr zu tun haben will, aber hier war eine Not zu spüren und auch eine Verzweiflung jenes Mannes, der übrigens viel für Jesus tat, aber spürte, Jesus zu lieben muss noch etwas anderes sein. Jener Seelsorger antwortete, finde ich wirklich jetzt weise, ich weiß keinen besseren Rat als den, dass du die Frage an Jesus richtest und ihn fragst, Jesus, hast du mich lieb? Und da gibt es nur eine Antwort. Ja, ewig habe ich dich liebt und hier meine Nagelmale sind der Beweis. Und so fuhr der Seelsorger fort und sagte zu ihm, es ist nicht deine Liebe zu ihm, sondern seine Liebe zu dir, die dir allein helfen kann. Und er zitiert Johannes, den Apostel, aus seinem Brief. Da heißt es, darin steht die Liebe, also die ist nicht wankelmütig, darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Und als der Seelsorger, so wird dann erzählt in dieser Begebenheit, eine Weile in dieser Art geredet hatte, brach der über sich selbst unsichere Mann in Tränen aus und sprach, jetzt kann ich sagen, Herr, du weißt es, dass ich auch dich lieb habe. Und dann wird so ein alter Reim zitiert, O Wonne, ich liebe das Wort Wonne, das ist so mehr als Freude, das ist so kräftig. O Wonne, welche Seligkeit. So wie ich bin, Herr, liebst du mich. Ich sag drum mit Freudigkeit, du weißt es, Herr, ich liebe dich. Und es ist so, liebe Schwestern und Brüder, die wahre Liebe zu Gott ist nicht von Natur aus in uns. Wir haben vielleicht mal ein bisschen Interesse und dann ist unsere Liebe ein bisschen so da. Aber sie ist nicht von Natur aus in uns, aber sie kann erboren werden, sie kann Wirklichkeit werden, kann entzündet werden an der ewigen Liebe, die in Gott ist. Die Liebe Gottes, das ist ein gutes Bild für mich immer wieder, ist wie die Sonne, unsere Liebe ist wie der Mond. Ne? Da ist mal Vollmond und da ist mal Neumond und viel so halber. Ne? Und wenn du im Zweifel bist, wenn du im Neumondstadium bist, sich Welt zwischen Gott und dich geschoben hat, dann suche nie in dir nach Liebe zu Gott, sondern suche ihn. Und wenn du ihn siehst, fällt seine Liebe in dein Herz. Immer so rum. Drei kleine Aspekte in diesem Gottesdienst zur Geburt, zunächst der Liebe aus dem Zerbruch. Die wahre Liebe zu Gott wird in uns geboren, nicht selten genau dann, wenn unsere menschliche Liebe zu ihm jämmerlich zerbrochen ist. Und es gibt kein besseres Beispiel dafür als Petrus. Denn natürlich steht bei diesem Gespräch im Hintergrund die dreifache Verleugnung Jesu durch Petrus. Jesus, der wunderbarste Hirte aller Seelen, führt jeden von uns, diese heilsamen, zurechtbringenden, oft tränenreichen und doch so heilsamen Spaziergänge der Liebe. Spaziergänge der schmerzhaften, heilenden Liebe. Noch einmal zu diesem älteren Mann in dem Seelsorgergespräch. Da entstehen Tränen, die genau dann fließen, wenn ein kaltes, hartes, gleichgültiges Herz nicht nur erschrickt über sich selber, es ist gut, wenn man mal darüber erschrickt, wie man eigentlich mit Gott umgeht. Also der ist doch echt die Fußmatte unseres Lebens. Ist das nicht so? Wenn wir ihn brauchen, dann holen wir ihn zu Rate. So würden wir oft mit keinem Menschen umgehen, den wir einigermaßen lieben. Darüber mal zu erschrecken, ist gut. Aber er wird auch zugleich berührt von dieser ewigen Liebe und dadurch wird sein Herz warm, weich und lebendig. Und dann entdeckt dieser Mann unter Tränen, jetzt kann ich sagen, Herr, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Ja. Und wie exemplarisch ist das auch bei Petrus und tiefgehend. Er wurde von Jesus durch das dreimalige Fragen erinnert an die schlimmste Stunde seines Lebens. Wenige Tage vorher verleugnete er Jesus dreimal, den Jesus, den er ja liebte, mit den schrecklichen Worten, die von nun an zwischen ihm und seinem Gewissen und Jesus standen. Ich kenne den Jesus nicht. Ich will sogar verflucht sein. Ich kenne ihn nicht. Und bei Lukas heißt es dann, da krähte der Hahn und der Herr wandte sich um, aber jetzt nicht von Jesus, von Petrus weg, sondern zu ihm hin. Der guckte woanders hin und guckte dann Petrus an und wandte sich um und blickte Petrus an. Augenblicke der Ewigkeit wird Petrus nie mehr vergessen haben. Jesus bricht den Kontakt nicht ab. Er blickte ihn an, nicht du, sondern mit der ewigen Liebe. Und hier wird eine andere Liebe geboren aus den Tränen über sich selber. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Voller innerer Enttäuschung über sich und voller Verzweiflung. Aber zeigen nicht die Tränen, dass er, der Verleugner, den Verleugneten liebt? Doch liebt? Ist das nicht eigentümlich, dass unsere Taten unserer Liebe oft nicht hinterherkommen? Und dann, als Jesus ihn auf jenem Morgenspaziergang dreimal fragte, da wurde er an jenen schmerzvollen Augenblick erinnert. Wir müssen durch die Schmerzen hindurch, Jesus macht nicht so heile, heile Gänschen. Und indem er merkte, dass Jesu Blick voller Liebe bleibt und eine Liebe in sein Herz legte, genau da, da wurde die eigene Kraft zerbrochen und eine neue Liebe geboren. Und das wussten sie voneinander. Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Aber vielleicht war auch unausgesprochen in Petrus' Herz, meine Liebe zu dir lebt allein von deinem liebenden Blick, nicht mehr von meiner Kraft. Die ist jämmerlich gescheitert. Und jetzt war Petrus bereit, gesandt zu werden. Jesus kann nicht die Starken gebrauchen, die nur die eigenen Wege gehen, die Ansehen suchen für dich und für sich und vor den Menschen. Sie reden viel von Gott und verwirklichen nur sich selbst. Sie schaffen keine wirkliche geistliche Frucht. Jesus sendet Menschen, die eins sind mit ihm, nicht mit ihren Ideen über Jesus. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Eins mit ihm liebst du mich. Liebst du mich, nicht meine Gaben, nicht Ideen über mich, liebst du mich. Die Liebe zu ihm ist die Voraussetzung für den Dienst an den Seinen. Das ist der zweite Punkt. Diese Liebe ist die Voraussetzung für den Aposteldienst und für unsere Dienste an den Orten, an denen wir stehen. Und jeder steht irgendwo, jetzt sitzt ihr hier, aber jeder steht irgendwo, einige sitzen auch zu Hause. Aber wir stehen in Familie, Beruf und Gemeinde. Und einer der größten Sünden von Verantwortlichen ist, egal wo, und jeder von uns ist an bestimmten Stellen verantwortlich für andere, dass sie die ihnen anvertrauten Menschen zu ihren eigenen Ansichten bekehren wollen, für ihre eigenen Ideen instrumentalisieren möchten. Bedenken wir gut, Jesus sagt, weide meine Lämmer. Sehen Sie, das ist sogar in der Familie so. Die Kinder sind zwar unsere Kinder, ne? Aber eigentlich sind sie Jesu Kinder seit der Taufe. Wir sollen die nicht so machen, wie wir sie wollen. Wir sollen ihnen Wege ebnen, wie Jesus sie haben möchte mit ihnen. Sie sind in dem Sinne gar nicht meine. Es ist auch so in der Gemeinde, es ist nicht unsere Gemeinde hier, oder wie mir Pastor noch manchmal sagen, es ist so meine Gemeinde. Ne? Also ich meine das nicht so schlimm, ne? Aber das ist Jesu Gemeinde. Wir sind Diener seiner Gemeinde. Und unter den Lämmern gibt es ganz merkwürdige Exemplare, schmutzige, zottige, solche, die widerspenstig sind und andere stoßen und solche, die sich verlaufen. Allein Gottes Liebe wird nicht müde im Umgang mit ihnen. Das erkennen zerbrochene Verantwortliche besser als die, die vor eigener Kraft strotzen und bei doch einem etwas stärkeren Konflikt davonlaufen. Ich habe es schon hin und wieder erwähnt, Fritz Schwarz, bereits in den 90er, 80er Jahren verstorbener Superintendent im Kirchenkreis Herne, aus dem ich komme, fragte die neu in den Kirchenkreis kommenden Pastoren, die beim Erstgespräch immer beim Sub vorbei müssen, zu ihrem Erstaunen nicht nach den Ideen für den Gemeindeaufbau und auch vielleicht ihre Befürchtung vor der Zukunft, sondern er fragte die jungen Pastoren schlicht, ihr wisst es vielleicht, was er gefragt hat, hast du Jesus lieb? Das hatten die im ganzen Studium noch nie gehört, die Frage. Hast du Jesus lieb? Also wenn für Petrus das entscheidend ist, dann für uns kleine Pastoren doch erst recht. Und vielleicht sah er auch die ausgebrannten Pfarrer, die nach 10 Jahren im Burnout landeten, weil sie mehr ihre Ideen als Jesus liebten und am Ende frustriert über die blöde Gemeinde waren, die all ihre guten Ideen nicht befolgte. Aber auch du und du und du, Vater, Patentante, Abteilungsleiterin, Lehrerin, Presbyterin, Gruppenleiter, Verkäufer, Arzthelfer, wir sind irgendwo überall verantwortlich. Die entscheidende Frage ist, hast du Jesus lieb? Für deinen Dienst in der Welt. Und als letztes, der Weg der Liebe. Wir werden einen ganz besonderen Weg der Liebe Jesu geführt. Jesus kannte ja Petrus, der vor der Kreuzigung Jesu für ihn in den Tod gehen wollte, wenn dich alle verlassen, ich nicht, und jämmerlich scheiterte und dann erst später die wahre Liebe entdeckte. Er sagte zu ihm diesen Satz, der in unserem Predigttext vorkommt, auf diesem denkwürdigen Spaziergang: Als du jung warst, gürtetest du dich selber und gingst, wohin du wolltest. Ja, so ist das. Ist vielleicht auch ein bisschen das Vorrecht der Jugend, ne? Aber ist nicht auch oft schon für reifer gewordene, erwachsene Christen das nicht so, dass wir unser Leben in die Hand nehmen, auch das Leben für Gott und für Jesus und gehen unsere eigenen Wege, verfolgen unsere Ideen und sagen, Jesus segne das, was ich denke. Das ist Gürten von sich selber. Gott lässt das eine Weile zu, aber er möchte uns eigentlich tiefer führen. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Also sie sahen ja so ähnlich aus wie ich, ne? Mit diesen Gewändern und haben die dann einen Gurt drum gemacht, dann konnten die besser gehen. Ne? Das war das Gürten. Also das war dann, so haben die das dann auch vorher gemacht, bei dem Morgenspaziergang. Und so im Alter wird dich jemand anders gürten. Und jetzt glaube ich nicht nur, weil du schon so alt bist und das selber nicht mehr kannst, sondern weil dahinter eine geistliche Wahrheit steckt. Aber wenn wir das so hören, erschrecken wir nicht dann sofort wieder? Oh. Steigt nicht sofort wieder Skepsis und Angst auf? Aber bedenke, wem wir uns doch anvertrauen, dem guten und dem besten Hirten, es ist wirklich besser, seinen Ideen zu folgen als unseren. Das erkennt man dann irgendwann mal. Ihm strecken wir unsere Hände entgegen und sagen, ja, führe du mich. Wenn ich meine Frau verloren habe jetzt, oder ich krank bin, oder irgendein Lebenstraum geplatzt ist, Herr, jetzt brauche ich erst recht deine Führung. Jetzt brauche ich sie, ich brauche deine Führung der Liebe, sonst komme ich da nicht durch. Ich brauche dich. Freilich, in einer lieblosen Welt wird die wahre Liebe gehasst und gekreuzigt, wie Gott auch in Jesus. Aber die Schulung machen wir doch alle durch, wenn sie auch nicht so schlimm endet wie bei Petrus, wo ja der vermutlich gekreuzigt wurde am Ende seines Lebens. Diese Bibelstelle weist da sehr genau darauf hin. Aber die wichtige Schulung für dich ist doch für und für mich auch von eigenen Plänen hin zu einer freiwillig gewählten Führung der Liebe. Von Gott kommt kein Leid, er führt nur durchs Leid. Das Leid kommt von der sündigen Welt. Gott schickt kein Leid. Aber im Leid, Herr, meine Hände dir. Ach Herr, du liebst und ich liebe dich. Das ist das Beste. Ein Prüfstein, und damit schließe ich, wie sehr diese Liebe lebt, auch wirklich in dir und in mir und nicht nur gedacht ist, ist eine kleine Übung, die man die Bereitschaft zum Sterben nennt. Zum wirklichen Sterben. In der kirchlichen Tradition wird empfohlen, das Abendgebet mit einer Herzensprüfung zu verbinden. Denn wenn ich einschlafe, ist das ja immer wieder kleine Tod. Ich weiß nicht, ob ich morgens aufwache. Also, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt. Man gibt sich in die Hände des Schlafes. Und dann soll man sich prüfen, könnte ich eigentlich jetzt gehen? Abschied nehmen aus dieser Welt, jeden Abend. Ach ja, klar, ich gehe doch zu dir, den ich liebe. Manche sagen, das und das möchte ich noch erleben oder christlich das und das möchte ich noch für Jesus tun. Das ist nicht schlimm, nichts gegen eigene Pläne. Aber diese Übung soll uns dazu helfen, was bestimmt mich am tiefsten? Die Liebe zu ihm oder die Liebe zu meinen Ideen und Plänen? Die Liebe zu ihm oder die Arbeit für ihn? Der tiefste Friede darf nie sein, das, was ich tue, sondern er, die unmittelbare Begegnung mit ihm. Dann kann ich auch jederzeit das Tun aus der Hand legen. Der tiefste Freude ist die unmittelbare Beziehung zu ihm. Dann bin ich auch nicht erschüttert, wenn ich gehen muss. Das zu üben, ist gut. Liebe so, dass du jederzeit gehen kannst. Denn erst wenn man ihn liebt, ist das keine grausige Vorstellung. Zu dem, den man liebt, geht man doch gerne, oder? Hast du mich lieb? Vielleicht können wir nur sagen, ach ja, du weißt alle Dinge. Auch, dass mein Herz ein wankelmütig Ding ist. Aber ich liebe dich so, dass ich bitte, fülle es noch mehr mit deiner Liebe. Und dass es zu einer Wirklichkeit wird in mir. Hast du mich lieb? Gehen wir dieser Frage weiter nach. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.